In der Beratung höre ich so häufig Themen rund um die Scheidung.
Ich möchte mich gerne dann da sehen als Staatsanwältin, die für Gerechtigkeit kämpft.
Eheverträge, Scheidungen.
Es fühlt sich super ungerecht an. Wir müssen darüber reden.
Hallo Saskia.
Hallo Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ich sitze hier heute mit meinen coolen Kopfhörern und tatsächlich für mich ist das das erste Mal, dass ich eine Folge mache, wo nicht beide Frauen, die sich unterhalten, hier bei uns im Podcast-Studio sitzen. Wo sitzt du denn heute, Saskia?
Ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch in der Nähe von Düsseldorf.
Sehr schön. Ja gut, Kiel ist ein bisschen
Wo
weiter
seid ihr?
weg. In
Ja,
Kiel, genau.
okay.
Nee, von daher ist es super, dass du es heute möglich gemacht hast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich hoffe einfach, die meisten, die uns jetzt zuhören, wissen, wer Saskia Schlemmer ist. Wenn nicht, sollten sie es definitiv nachholen. Du bist nämlich eine richtig, richtig coole Person und hast eine richtig wichtige Message, denn du bist auf, wie sieht man ja auch in deinem Hintergrund, für diejenigen, die uns hören, Saskia hat ein cooles Leuchtschild im Hintergrund, wo drauf steht, die Scheidungsanwältin. Denn genau das bist du. Du bist die
Genau, danke schön.
Scheidungsanwältin auf Instagram und genau deswegen wollen wir heute sprechen, denn in der Beratung höre ich so häufig Themen rund um die Scheidung. Frauen, die sich absichern wollen, Frauen, bei denen es meistens eher schon zu spät ist, die sich in einer Scheidung befinden, die in eine Notlage durch eine Scheidung geraten sind. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir heute mal sprechen, denn das sind ja Themenfelder, wo wir nicht zu beraten können in einer Finanzberatung, aber wo wir einfach wichtige Impulse für unsere Community heute setzen wollen. Und deswegen soll es heute auch um das Thema Ehevertrag, finanzielle Klarheit in Beziehung, Liebe, Geld und ja, auch die Vorurteile gegenüber Eheverträgen gehen, dass wir da heute mal ein bisschen aufräumen können.
Sehr wichtig, sehr schön, dass ihr diese Schnittstelle mitnehmt. Und ich glaube, da sind einfach viel, viel mehr von betroffen, als man vielleicht auf den ersten Blick
Ja.
meint.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn wir da heute ein bisschen tiefer reingehen, ich denke, die meisten Frauen werden sich darin wiederfinden, denn letztendlich, die meisten haben ja den Wunsch zu heiraten oder waren mal verheiratet oder ja, sind vielleicht verlobt. Deswegen, sollten wir da definitiv drüber sprechen. Ich bin auch hier gut vorbereitet. Ich habe auch dein Buch auf jeden Fall, noch nicht
Sehr
ganz durch.
gut.
Ich muss gestehen, noch nicht ganz durch, aber alles, was ich bisher gelesen habe, finde ich super spannend. Ich werde auf jeden Fall die eine oder andere Frage auch nochmal stellen für die Community heute.
Sehr gut. Und
Ja.
du hast Post-its drin, habe ich gesehen.
Ja, ich muss sagen, wir haben eine kleine Bibliothek hier mit den wichtigsten Büchern rund um Finanzen und
Cool.
Frauenabsicherung. Da bist du natürlich auch vertreten. Und das hat
Spannend.
eine liebe Kollegin gekauft und schon gelesen. Guck mal, sie hat sogar gestickert. Hier steht's. Ich muss die Credits rausgeben an Nathalie. Nathalie hat schon mal die Post-its
Ah.
gemacht. Ey, ich liebe es. Ich glaube, du liebst es auch. Guck mal
Und in
hier.
Pink. Ich liebe
Pink.
es auch.
Es ist wirklich pink gepostet, pink gelabelt. Also, es passt perfekt.
Oh, das freut mich echt total. Und das sind so Momente, die berühren mich immer. Also ganz ehrlich, das ist etwas für mich, wo ich sage, ja, dieses Wissen vermitteln, Wissen an Frauen weitergeben, das ist so lange nicht passiert. Und ja, macht mich dann doch auch irgendwie stolz immer wieder.
Ja, kannst auch zu Recht. Also total cool. Du bist ja auch gerade dabei, oder dein neues Buch kommt bald. Also ich bin auch schon total neugierig drauf. Aber vielleicht, bevor wir hier in die Tiefe gehen, möchte ich gerne eine Rubrik am Anfang mit dir machen, und zwar Women Who Impress. Das heißt, ich würde von dir gerne mal hören, ob es eine Frau gibt, die dich irgendwie auf deinem Weg geprägt hat, dass du heute die Frau bist, die du bist, die andere. Wahrscheinlich sehr viele würden dich auch nennen. Deswegen würde ich gerne hören, wen würdest du gerne nennen? Wem würdest du hier ein bisschen Spotlight gerne geben?
Vielen Dank. Auch jetzt gerade fühle ich mich sehr geehrt. Und ich bin, glaube ich, größtenteils auch die Person, die ich heute bin, durch meine Mama. Also
Ja.
wenn du mich das fragst, dann fällt mir sofort meine Mama ein. Meine Mama war immer, ja, doch mein größter Cheerleader oder ist es auch heute
Ja,
noch.
schön.
Und das ist, glaube ich, etwas, was du, oder wenn du dieses Geschenk hast als Kind, als Jugendlicher, dann hast du einen Vorteil gegenüber ganz, ganz vielen, weil ich glaube, sehr vieles, auch was jetzt dann hinter die Themen Finanzen noch angeht, geht dann doch immer wieder auch über den Selbstwert oder auf den Selbstwert zurück. Und das ist etwas, was ich auch in meinen Beratungen merke, was viele nicht haben. Und ich war schon immer dankbar dafür, dass ich so eine tolle Mama an meiner Seite hatte, aber heute bin ich es tatsächlich noch mal ein bisschen mehr, weil ich weiß, wie wichtig so ein Fundament ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch, du bist ja auch selber Mama, dass man das dann nochmal in einem ganz anderen Licht sieht, oder? Was die Mama für einen geleistet hat, wenn man selber diese Rolle eingenommen hat. Kannst du das, wie sehr
Ja.
hat sich das auch verändert für dich?
Total. Da denkst du hinterher, oh Gott, was war, wie undankbar war ich eigentlich? Nein, du solltest niemals Danke erwarten. Ich glaube, das ist auch etwas, das ist
Ja.
einfach falsch. Aber klar, wenn du hinterher Mama bist und diese Rolle ja auch irgendwie ausfüllen musst und du weißt, was du für eine Mutter hattest, ja, liegt die Messlatte auf jeden Fall hoch.
Das
Und
glaube ich.
ja, ist auf jeden Fall herausfordernd auch immer.
Ja, das bleibt nicht aus, aber das ist sehr schön. Das freut mich, dass du eine tolle Mama hattest und dass die hier auch genannt wird. Das, glaube ich, müssen auch ganz, ganz viele Mamas mal hören. So
Ja,
oder so.
definitiv,
Mamas
definitiv.
müssen immer mehr gefeiert werden, aber ich glaube, das wird bei uns auf jeden Fall auch sehr häufig thematisiert, denn unsere liebe Podcast-Kollegin Annabelle ist auch Mama und deswegen ist uns auch immer wichtig, dieses Thema zu beleuchten, weil ne, Mütter oder auch Frauen ab einem gewissen Alter werden ja irgendwann immer so gerne unsichtbar und das ist uns auch wichtig, dass wir das ja anders machen hier.
Absolut. Muss viel, viel mehr darüber gesprochen werden, generell über das Thema Mama sein. Was verändert sich für Frauen durch Mama, durch das
Absolut.
Mama werden? Für mich ist das ein Thema, was total unterpräsentiert ist in unserer Gesellschaft. Deswegen habe ich es auch in meinem neuen Buch in drei
Ja.
Kapiteln bearbeitet, weil ich ganz klar sage, dadurch verändert sich für uns Frauen so viel und insbesondere auch finanziell. Ich sage immer, du musst dir als Frau ausrechnen, was dich das Muttersein kostet. Wenn du das nicht machst, hinterher bei mir landest, ja, und dann erstmal dein Gap siehst, dann ist es zu spät.
Tatsächlich, genau so eine Story hatte ich dieses Wochenende. Da war ich in einem familiären und freundschaftlichen Umfeld, waren wir beim Grillen und dann gab es eine Frau, die gesagt hat, ja, meine Scheidung ist jetzt durch. Und dann war ich so, okay, darf ich jetzt beglückwünschen? Und sie hatte so gemischte Gefühle, weil für mich wäre es so ein befreiendes Gefühl, weil es wirklich auch eine sehr lange, lange Scheidung war. Und sie war so, ja, eigentlich, ne, fühlt sich ja wie ein Scheitern an, so ist eigentlich nicht so schön. Aber eigentlich fühlt sich doch erleichtert an. Also sie hat sich nicht so richtig getraut, es zu sagen, glaube ich, in dem Moment, auch wenn sie es gefühlt hat, weil sie vielleicht auch Angst hatte, dass es dann in den falschen Hals kommt. Aber dann meinte sie, ja, ist jetzt durch, ist schön, aber sie muss tatsächlich jetzt was von ihrer Altersvorsorge abgeben an ihren Ex-Partner. Dabei ist sie jetzt aber alleinerziehende Mutter und hat die ganze Care-Arbeit. Das heißt, sie hatte jetzt kaum Chancen, diese Altersvorsorge, die sie schon aufgebaut hat, wieder aufzubauen, weil sie sich jetzt um den kleinen Jungen kümmern wird, die meiste Zeit. Und er hat die Möglichkeit, in Vollzeit weiterzuverdienen, nimmt das Geld also von ihr, kann es für sich anlegen und kann zusätzlich noch weiter an seinem Vermögen arbeiten. Und sie sieht da jetzt für die nächsten Jahre erstmal gar keine Möglichkeiten. Und da dachte ich mir wieder so, krass, wie unglaublich unfair ist das denn? Wieso wird sowas denn in einer Rechtsprechung nicht berücksichtigt? Also da wirklich, das hat mich so betroffen gemacht.
Ja, weil wir bei dem Versorgungsausgleich die Situation haben, also das, was du angesprochen hast, ist ja die Teilung der Rentenpunkte. Und da ist es wirklich so, dass ich schaue, wie viel haben die Eheleute eigentlich in der Ehe an Rentenanwartschaften erwirtschaftet. Ja, Ehezeit ist hier das maßgebliche Wort. Und dann wird es wirklich geteilt. Ja, also ich sage, okay, von deinem Rentenkonto wird die Hälfte auf das andere Rentenkonto umgebucht. Das gilt natürlich auch für private Altersvorsorge, für betriebliche Altersvorsorge. Und wie du gerade schon gesagt hast, das kann in bestimmten Fällen super ungerecht sein, ne? Weil wahrscheinlich hat sie dann auch in der Ehe die Care-Arbeit schon übernommen, wenn du das jetzt sagst, dass sich das auch so fortsetzen wird. Und dann hattest du schon weniger Möglichkeiten, Rentenpunkte zu erwirtschaften und du musst dann noch etwas davon abgeben. Besonders schlimm ist das natürlich, wenn jemand anders als Selbstständiger gar keine Rentenpunkte erwirtschaftet hat. Ja, dann sage ich immer, dann zahlst du drauf. Und das ist auch ein Thema, was unbedingt thematisiert werden muss, ja, weil wir sonst einfach genau diese Problematik haben. Und hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du auch hier individuell eine Vereinbarung triffst, dass du den Versorgungsausgleich teilweise ausschließt, weil es ist einfach ungerecht, wenn derjenige, der Rentenpunkte erwirtschaftet, dann die Hälfte abgeben muss. Wir müssen ja auch immer überlegen, was war denn die Idee des Gesetzgebers dahinter? Dahinter stand ja, dass man sagt, okay, Eheleute sollen gleichermaßen an der Ehe partizipieren. Wir haben den Halbteilungsgrundsatz im Eherecht. Und klassischerweise war es so, einer ist früher arbeiten gegangen, der andere war zu Hause, hat die Care-Arbeit übernommen, so, und konnte gar keine Rentenpunkte erwirtschaften, sodass der Gedanke, derjenige, der erwerbstätig war, muss die Hälfte abgeben.
Ja.
konsequent ist, ja, in der Fairness. Das ist aber heute nicht in allen Fällen so und es kann eben auch zu ungerechten Ergebnissen führen. Und da muss man ganz klar sagen, dass man die Möglichkeit hat. Du hast gerade gesagt, warum berücksichtigt die Rechtsprechung das nicht? Es gibt Fälle, wo man sagt, bei ganz krassen Missverhältnissen könnte man auch beantragen, dass es dann da nicht durchgeführt wird. Aber das ist definitiv nicht die Regel, sondern die Regel ist, es wird geteilt, daran kannst du nichts rütteln,
Ja.
es sei denn, du schließt vor der Ehe im Ehevertrag es aus, oder du kannst das natürlich auch noch im Rahmen der Scheidung machen, im Rahmen einer sogenannten Scheidungsfolgenvereinbarung, also der Ehevertrag für die Scheidung. Und auch da kannst du das vereinbaren. Man muss immer wissen, dass der Versorgungsausgleich der wird immer noch mal gerichtlich überprüft, ja, dass du schauen musst, dass es da gerecht zugeht.
Ja.
Aber wenn eben der eine hier die Care-Arbeit übernommen hat, dann gibt es eben einen legitimen Grund, warum der ausgeschlossen werden kann, insbesondere wenn der andere auch Altersvorsorge auf eine andere Weise, zum Beispiel in ETFs, die ja dann wieder in den Zugewinn fallen würden, betrieben hat.
Ja. Ey, wirklich super spannendes Thema. Jetzt sind wir schon direkt im Deep Dive und ich glaube auch, wir haben so viele Themen, wo wir richtig gerne drauf eingehen. Aber was mich auch interessieren würde, ist auch ein bisschen dein Werdegang. Wie bist du da eigentlich hergekommen, also hingekommen? Wie hast du diese Passion für dich gefunden? Weil man merkt ja total in allem, was du teilst, sei es deine Bücher jetzt hier im Gespräch oder auch auf Social Media, du brennst mega doll für das, was du tust. Und ja, du hast ja noch nicht direkt von vornherein gesagt, ich studiere jetzt Jura, du hast einen kleinen Umweg über BWL gemacht und bist dann ja auch eher, ja, irgendwie durch Zufall oder auch nicht ins Familienrecht gekommen. Da würde ich gerne mal wissen, ab wann war das irgendwie ein Plan oder bist du eher so Typ, es öffnen sich Türen und ich gehe durch die Tür, wenn sie da ist. Wie hat sich das für dich gestaltet und wie hat sich's angefühlt?
Das ist eine Kombination aus beidem, was du gerade genannt hast. Für mich war immer klar, als ich mich dann nochmal nach meinem BWL-Studium für das Jurastudium entschieden habe, dass ich zur Staatsanwaltschaft möchte. Das war so mein Plan A. Und der Plan B, ich habe immer in meinem Leben auch einen Plan B im Kopf, war, wenn ich Anwältin werden sollte, Klammer auf, werde ich ja nicht, weil ich werde ja Staatsanwältin, Klammer zu, dann mache ich aber Familienrecht, dann werde ich ins Familienrecht gehen und will Scheidungsanwältin werden. Also diesen Plan Anwältin und dann Familienrecht, das war immer schon in meinem Kopf, aber ehrlicherweise war für mich Szenario A dann doch der Weg, den ich ja, favorisiert habe. Und das hat sich dann ja im Laufe meines Werdegangs geändert. Ich bin da auch mal ganz offen und ehrlich, weil ich glaube, ne, Scheitern auch irgendwie im Leben oder was du auch gerade angesprochen hast, ist eine Scheidung jetzt scheitern, ja oder nein? Das sind ja Fragen, wo wir eigentlich gucken müssen, woher kommt das? Und ich merke zum Beispiel auch ganz oft, wenn mir junge Menschen schreiben, ich möchte Jura studieren, ich bin nicht so gut in der Schule und ich möchte da irgendwie gar keine Illusion aufrechterhalten. Ich war zum Beispiel auch nie der typische Einser-Kandidat. Auch das habe ich lange in meinem Buch jetzt, in meinem zweiten, ausgeführt, sondern ich war immer eher so Team, auch ich habe vergessen, das Blatt umzudrehen und habe eigentlich immer mit minimalem Aufwand doch ganz gute Ergebnisse erzielt, war immer so dieser Typ. Und dann war für mich klar, nee, Jura, also das ist ja nur etwas für die ganz Elitären, das ist gar nichts für mich. So wurde mir auch tatsächlich von außen immer gespiegelt. Nach meinem BWL-Studium, das habe ich dann halt gemacht, weil mit BWL kannst du nichts falsch machen, war aber schon so dieser Punkt, ach, ich würde schon gerne zur Staatsanwaltschaft gehen. Ich möchte mich gerne dann da sehen als Staatsanwältin, die für Gerechtigkeit kämpft. So, es war so ein Bild, was ich mir auch in meinem Kopf erschaffen habe, aus unterschiedlichen Gründen. So, und du brauchst natürlich, wenn du in den Staatsdienst gehst, das war auch damals bei mir, so brauchst du bestimmte Noten. In Jura dreht sich sehr, sehr viel um Noten. Und du studierst lange, hast aber dann eben Staatsexamen, die du ablegen musst. Das erste Staatsexamen, das zweite Staatsexamen. Und mein erstes Staatsexamen war auch wirklich sehr gut. Da habe ich auch ein Folgebefriedigend bekommen. Und hab gesagt, ja gut, auf die Zielgerade schaffe ich jetzt auch noch. Ich bin aber dann ja auch Mutter geworden nach
Während
meinem
des Studiums
ersten,
dann, also
nee,
über.
nach Abschluss, also nach dem ersten Examen bin ich Mutter geworden. Und im Referendariat habe ich dann auch noch mein zweites Kind bekommen und habe dann nicht die Punkte erreicht in meinem zweiten Examen, die ich auch für den Staatsdienst gebraucht hätte. Ja, auch das ist noch eine lange Geschichte drumherum, aber jetzt die Fakten sind einfach, ich hatte dann gar nicht die Punkte. Und es hätte bestimmt Mittel und Wege gegeben, auch insbesondere heute, wenn man sagt, der Staatsdienst hat sich auch verändert oder die brauchen auch Menschen. Aber dann war für mich so, okay, dann gehe ich halt in die freie Wirtschaft, gehe ich Geld verdienen. Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass ich mein Bild auch schon zur Staatsanwaltschaft, gerade im Referendariat, doch sehr gedreht hat. Ich bin jemand, der sehr idealistisch auch ist und so dieses Gerechtigkeitsempfinden habe ich schon stark in mir verankert. Ich wurde aber auch in meinem Referendariat sehr stark desillusioniert, also dass ich da wirklich viel bewegen konnte, das hatte ich nicht das Gefühl und bin auch gar nicht der Typ für eine Behörde. Heute frage ich mich, was ich mir da eigentlich für ein Bild ausgemalt habe in meinem Kopf,
eigentlich gut
wie
so,
ich,
ne?
ne, so. Und das weiß ich heute ganz
Ja.
klar und deswegen will ich auch dazu animieren und sagen, okay, der Plan B muss nicht immer der schlechteste sein. Und deswegen, da hat sich eine Tür für mich geschlossen und die andere ist aufgegangen und es war am Ende die richtige. Das weißt du natürlich auch mal erst rückblickend, aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch über solche Sachen offen redet, weil dir immer dann doch von der Gesellschaft gespiegelt wird, das ist nicht richtig oder du bist nicht gut genug und man immer doch so ein bisschen Hemmungen hat, darüber zu sprechen. Und ich will einfach, dass man das ablegt, weil wer ist denn schon oder was ist ein Ideal? Was ist gut? Was bedeutet es, gut in der Schule gewesen zu sein? Ne? Das sind so Sachen, die man sich schon stellen muss. Du musst Leidenschaft haben. Und ich liebe das, was ich tue. Ich liebe das Recht. Ich liebe es, Frauen zu empowern. Und deswegen ist das genau meins.
Das ist so super cool. Also man merkt einfach, finde ich, sehr bei Menschen, die das gefunden haben, wofür sie brennen und haben einfach eine ganz andere Energie und Leidenschaft als Menschen, die aus anderen Gründen, die extrinsisch sind, denken, sie müssen das machen, was sie machen. Geld, weil die Eltern das wollten, weil sich einfach eine tolle Chance eröffnet hat. Keine Ahnung, Job wurde mir angebunden. Ich sollte den ja machen, weil, ne, Geld, Ansehen, was auch immer. Und ich finde, das ist, man merkt einfach, aus welchem Grund Menschen tun, was sie tun. Das finde ich, ja, finde ich auch super, super wichtig. Und das gebe ich auch den Frauen gerne mit, denn das ist immer so was Spannendes, was ich auch beobachte. Frauen können sonst wie viel Geld verdienen und müssen dadurch nicht glücklich sein. Also es gibt Frauen, die verdienen in Angestelltenverhältnissen so viel und sind aber so unglücklich damit, dass sie zum Beispiel aus Kompensation super viel shoppen gehen und nachher bleibt nichts liegen. Sie sagen mir dann vielleicht am Ende, ja, ich würde eigentlich gerne mich mit XY selbstständig machen. Und dann sage ich immer, ja, mach das doch. Ja, aber da könnte ich ja weniger Geld verdienen. Ja, aber was bringt dir denn super viel Geld zu verdienen und es dann zu verprassen für vermeintliches Glück? Also das ist ja auch ein Hamsterrad. Und deswegen, ja, finde ich das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja, absolut. Und ich glaube, dieses Thema, du musst für etwas brennen, für das, was du machst. Das ist, da ist so viel Wahres dran. Und dann kommt auch Erfolg. Also ich bin ja mir relativ sicher, oder doch, ich bin mir sicher, dass das einfach zusammenhängt, ja. Und du musst auch nicht Dinge machen, nur weil dir von außen suggeriert wird, das könnte jetzt ein guter Deal sein, ja. Das erlebe ich aber auch in meinem Leben. Also auch ich habe Sachen, wo ich dann denke, okay, das wäre eine gute Gelegenheit, könnte gut passen. Und wenn ich da aber mehr reingehe und mich dann wirklich hinterfrage, weil das passt gar nicht zu mir, dann kann ich auch heute ganz klar sagen, nö, das mache ich nicht, ja, weil es nicht zu mir passt. Und selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, da relativ schnell ja, erfolgreich mit zu sein, auch finanziell erfolgreich zu sein. Mir ist das auch wichtig. Mir ist auch finanzieller Erfolg wichtig, aber eben nicht um jeden Preis. Und ich merke sehr oder mit jedem Jahr, dass ich auch älter werde, wenn ich mich verliere, werde ich auch zu einem ganz anderen Menschen. Und ich muss mich auch immer wieder korrigieren, auf meinem Weg quasi, ja, nicht vom Weg abzukommen.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich immer mal wieder selber einzuchecken und zu reflektieren. Und das ist ja auch das, ne, der Name Manifestation. Du sagst selber auch, du hast auch so spirituelle Themen, die dich beschäftigen, Human Design, also Sachen, die dich interessieren. Ich glaube, das ist immer der wichtige Mix, so eine realistische, also realistisches Fundament und mit Wissen zu arbeiten, mit Fakten zu arbeiten und drumherum sich aber solche Tools einfach zunutze zu machen. Selbstverwirklichung, ne? Tests, die einen sich selber besser einschätzen lassen, um genauer zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Und dann kann man natürlich gucken, materialistische Werte. Ich glaube, da ist niemand ehrlich, wenn er sagt, Geld ist mir komplett egal, weil im Endeffekt funktioniert unsere Welt leider auf diesem System. Du brauchst Geld als Tauschmittel, um die Dinge zu kaufen, die dich glücklich machen. So das, oder erstmal, ne? Basic Needs müssen erstmal getroffen werden und darüber hinaus ist es ja auch ein Teil der Selbstverwirklichung. Aber klar, nicht um jeden Preis. Und das ist, glaube ich, die wichtige Kernbotschaft, die du da mitgebracht hast.
Ja.
Ja, aber lass uns jetzt mal reintauchen in das Thema Ehe, Eheverträge, Scheidungen. Denn ich glaube, du sitzt da wirklich an einer sehr spannenden Schnittstelle, denn du erlebst ja zwischenmenschliche Beziehungen da, wo es bröckelt. Du sagst ja auch selber, manche Menschen lernt man erst bei der, oder seinen Partner oder Partnerin lernt man vielleicht auch erst bei der Scheidung richtig kennen. Du wartest eine super lange glückliche Beziehung und letztendlich erst vor dem Richter, vor der Richterin oder ja, im Scheidungssaal merkst du, wie jemand wirklich tickt. Was glaubst du? Inwiefern, also was wirkt sich darauf aus? Es gibt ja verschiedene Glaubenssätze, die wir auf Geld haben. Wie spielt Geld in diese Dynamik rein, wenn es um eine Scheidung geht? Weil häufig hat man das Gefühl, es geht ja nur darum, jemand will dem anderen was wegnehmen oder jemandem schaden. Also da denken ja häufig zwei Parteien, sie sind im Recht. Aber ne, es sind ja sehr viele Emotionen, die da reinspielen. Vielleicht magst du da mal ein bisschen teilen aus deinem Alltag.
Ich glaube, bei nahezu allen Scheidungen geht es um Geld. Ja, also das ist ein zentrales Thema, Dreh- und Angelpunkt. Du möchtest am Ende auch nichts abgeben, teilen, wenn es eben nicht mehr die Liebe für immer ist. Ich glaube, so ehrlich sollte auch jeder zu sich sein. Über das Thema Geld wird auch ganz oft, ja, probiert, so eine Art Gerechtigkeit oder eine ausgleichende Gerechtigkeit noch zu erlangen. Ja, also vielleicht hast du dich eben in einer Beziehung nicht wertgeschätzt gefühlt, dass du nicht frei warst, nicht über das Geld so verfügen konntest und dann in der Scheidung denkst, okay, jetzt hole ich mir aber alles, das, was mir eigentlich ja auch schon in der Beziehung zugestanden hat, ja. Und die andere Person beispielsweise ist daran interessiert, möglichst wenig abzugeben. Und da muss ich auch sagen, das ist auch meistens auf beiden Seiten so. Also man teilt nicht gerne und man teilt auch nicht gerne mit jemandem, wo man sagt, das ist vorbei. Ja, also den habe ich jetzt hinter mir gelassen. Da gibt es auch Ausnahmen. Es gibt immer im Leben Ausnahmen, aber die Regel ist doch eher so. Und deswegen sage ich ja auch immer wieder, du kannst Liebe und Geld nicht trennen. Ja. Meiner Meinung nach schon in der Beziehung nicht. Auch da sage ich immer, die einzigen, die es trennen können, sind die beiden, die ausreichend Geld haben. Ja, die können wunderbar trennen. Alle anderen ist das einfach praktisch sehr, sehr schwierig. Und auch im Rahmen der Scheidung merkst du, dass es eben nicht trennbar ist. Also nur weil die Liebe geht oder nicht mehr vorhanden ist, heißt das dann nicht automatisch, dass du auch dann beim Geld keinen Regelungsbedarf mehr hast, sondern dich dann da ja am besten einigst, ne?
Auf jeden Fall. Du hast gerade einen spannenden Satz gesagt. Wenn du das Gefühl hast, du hast während der Beziehung nicht das bekommen, was dir zusteht. Du sprichst in deinem Buch ja auch über das Thema Familienunterhalt und das finde ich eben super spannend. Da geht es ja darum, was wem während der Beziehung zusteht. Also wenn wir jetzt mal die Voraussetzung haben, zwei Menschen sind verheiratet und verdienen unterschiedlich viel. Meistens ist das Resultat, eine Person ist mehr in der Care-Arbeit tätig, meistens die Frau und verdient dadurch weniger in Teilzeit. Das ist ja so das klassische Modell, Hauptverdiener und Zuverdiener. Dann ist es ja eigentlich so, dass beiden auch gleich viel an dem erwirtschafteten Einkommen zusteht. Aber in der Realität sieht es häufig sehr anders aus und das erlebe ich in den Beratungen sehr häufig mit den Frauen, die wir da eben zu ihren Finanzen beraten. Da ist es eher so, ich muss meinen Mann mal nach Taschengeld fragen. Jeder macht so irgendwie nach Gefühl, wer was bezahlt oder 50-50, obwohl ungleiche Einkommen bestehen. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle und sehr viele sind faktisch nicht fair. Vielleicht magst du damals erzählen, was du da auch Frauen, die du ja in Rechtsthemen berätst, was du ihnen raten würdest. Was ist denn fair, wenn ich zum Beispiel in Teilzeit 1,5 verdiene und mein Mann 5.000? Was wäre da fair?
Also erstmal, Fairness ist subjektiv, ja. Das muss man auch ganz klar benennen, ja. Wenn wir beide ein unterschiedliches Verständnis von Fairness haben, dann ist das vollkommen legitim. Es sollte aber dein Partner, dein Lebenspartner, das gleiche Verständnis von Fairness haben wie du. Sonst funktioniert das Ganze nicht, ja. Das ist erstmal so vorausgeschickt, so. Und ich habe ja die unterschiedlichsten Varianten. Also ich erlebe das ja auch ganz oft, dass Paare eben genauso leben. Und ich sage mal, der schlechteste Deal ist, dass du da irgendwie dein Geld hast, das Gefühl hast, das schlechte Gewissen, du musst noch irgendwie alles bezahlen, ja, damit du auch was dazu beisteuerst. Und dein Partner hat aber die Chance, dich weiter Vermögen aufzubauen. Aber wie du gerade gesagt hast, wo ich so ein, wenn ich ein Gap habe, 1.500, 5.000, und ich mache 50-50, das funktioniert nicht. Oder am Ende bist du diejenige, die in die Röhre guckt. Ja, das muss dir einfach auch klar sein. Das bedeutet, ich sage das auch zum Beispiel bei Paaren, die keine Kinder haben, wenn das so ist, dass ihr einen großen Gehaltsdifferenz habt, dann ist es ganz klar, wenn ihr 50-50 macht, bist du diejenige, die hinterher draufzahlt. Macht dir das klar, dann müsst ihr entweder den Lebensstandard senken, und zwar auf das Niveau, was du dir leisten könntest, oder aber der andere muss mehr übernehmen. Das ist eigentlich ganz einfach, das Prinzip, ja, aber die meisten sprechen es eben nicht so klar aus. So, wenn ich dann aber die Situation habe, dass ich noch Familie oder dass aus zwei Menschen drei oder noch mehr geworden sind, dann muss ich ja sowieso die Karten nochmal neu mischen. Weil die Care-Arbeit natürlich. Gibt es viele Rechenmodelle auch auf Social Media, was das eigentlich wert ist, aber letzten Endes muss ja auch das jedes Paar für sich festlegen. So.
Absolut.
Und wenn ich mir mal die Ehe anschaue, dann sage ich ja, hinterher im Fall der Scheidung habe ich den Halbteilungsgrundsatz. Das bedeutet, der Gesetzgeber möchte, dass die Eheleute gleichgestellt werden in finanzieller Hinsicht. Wir hatten vorhin den Versorgungsausgleich, also ich teile die Rentenpunkte. Ich habe den sogenannten Zugewinnausgleich. Da schaue ich auch, wie die Vermögensmehrung in der Ehe war, welcher Ehepartner welchen Zugewinn erwirtschaftet hat und der, der weniger hat, hinterher den Anspruch auf die Hälfte von dem, was der andere mehr hat. Ja, also jetzt erstmal grob veranschaulicht so. Und dann habe ich auch das Thema Unterhalt. Auch da habe ich für eine gewisse Zeit immer die Gleichstellung der Eheleute, Stichwort Halbteilungsgrundsatz so. Und der sogenannte Familienunterhalt, der ist auch geregelt im BGB, 1360 BGB. Und wenn ich jetzt den Halbteilungsgrundsatz auch schon auf die Ehe nach vorne verlagern, was ja nur konsequent ist, weil warum soll ich das erst hinterher machen und nicht vorher? Ich weiß, dass es da auch Kollegen gibt, die das anders sehen und das dann immer mit den Taschengeldparagraphen argumentiert wird, aber die konsequente Umsetzung des Halbteilungsgrundsatzes ist eben, dass ich auch sage, Familieneinkommen, was haben die Eheleute im Monat, was wird zu Konsumzwecken ausgegeben? Auch da kannst du natürlich eine Sparquote bilden und sagen, okay, das ist das, was wir verkonsumieren, das andere ist das, was gespart wird. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Jeder soll am Ende das Gleiche zur Verfügung haben. Ja, also ich sage, ich nehme jetzt deine 1500 und die 5000 sind 6500 Euro. Ich ziehe die ganzen Fixkosten ab. Ich kann darüber diskutieren, dass ich noch die private Altersvorsorge von demjenigen, der Care-Arbeit leistet, auch noch mit abziehe. Das sind aber alles individuelle Ausgestaltungen. Ja, aber so vom Prinzip her, ich ziehe alle Kosten ab und das, was am Ende überbleibt, das wird dann einfach durch zwei geteilt, weil du ja gar nicht sagen kannst, was ist denn jetzt mehr wert? Oder in einer Beziehung dieses Verständnis, unsere Zeit ist gleich viel wert, kannst du damit eben konsequent auch umsetzen, ja? Und dann kannst du aber natürlich als Paar noch individuell sagen, was ist denn für uns fair? Finden wir es fair, dass es genauso gemacht wird, wie ich es gerade gesagt habe? Oder finden wir es fair, dass der andere, der erwerbstätig ist, 10% noch von dem Gehalt für sich behält? Weil auch im Unterhaltsrecht habe ich den sogenannten erwerbstätigen Bonus. Berücksichtigen wir das, sparen wir das zusammen aus von einem Urlaubskonto? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Das Recht gibt oder im Recht gibt es ja auch nicht nur ein richtig und ein falsch, aber dass du eben diesen Unterhalt, den Familienunterhalt genauso berechnen kannst oder auch in einem Ehevertrag festschreiben kannst, dass du das als Familie so machst, dass diese Möglichkeit besteht. Und auch, dass es so errechnet wird, weiß man auch aus der Rechtsprechung, ja, auch da ein ganz anderes Thema, in welchem Zusammenhang das berechnet wurde, aber das funktioniert. Und das ist die konsequente Umsetzung des Halbteilungsgrundsatzes. Und deswegen würde ich ganz klar mit meinem Partner dahingehend eine Diskussion führen, wo ich sage, wir müssen uns einfach mal hinsetzen und regeln, wie wir das mit den Finanzen machen.
Absolut eine wichtige Aussage. Ich glaube, das müssen ganz, ganz viele Frauen hören, weil ich zu häufig auch entweder direkt oder den Subtext höre, ja, ist ja sein Geld, er hat dafür gearbeitet, ich sitze ja zu Hause, ich habe ja den angenehmen Job. Nein, Care-Arbeit muss sichtbar gemacht werden. Care-Arbeit wird nicht bezahlt, aber wenn du verheiratet bist, dann heißt es ja nicht mehr du und ich, sondern es ist ja ein Wir. Da hat man sich ja entschieden, eine Gemeinschaft zu bilden. Ob diese Person, also diese Gemeinschaft aus zwei Personen oder aus drei oder fünf oder zehn besteht, sei ja mal dahingestellt. Aber man hat sich aus einem gewissen Grund dazu entschieden, auch gerichtlich eine Einheit zu bilden, letztendlich. So, warum sollte man denn
Ja,
sagen, deins und meins?
genau,
Das,
ich sehe
ja.
schon einen Unterschied. Also ich möchte dieses Konstrukt nicht auf die allgemeine Gesellschaft ausweiten, weil ich finde, das ist schon was anderes, ob ich mir meinen Ehepartner aussuche oder ob ich jetzt hier im Kollektiv mit der Gesellschaft plötzlich diese
Absolut.
Vereinbarung habe, so nach dem Motto, Grundeinkommen für jeden.
Nee,
Da habe
da
ich eine
soll es
ganz
gar nicht
andere,
hingehen. Also
okay, ne,
absolut.
das
Nee,
ist für
nur,
mich
ich
was ganz
meine,
anderes.
ob du entscheidest, wie viele Kinder du hast, darauf war das
Ach
bezogen.
so,
Nicht auf die Allgemeinheit. Nee, ich meine nur, wenn du heiratest und eine Familie gründest oder auch nur zu zweit bleiben möchtest, dann sollte sich entscheiden zu
Absolut.
sagen, wir sind eine Einkommensgemeinschaft und nicht mehr zu sagen, aber mein Mann ist ja der, der arbeitet. Also das sind ja.
Absolut. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, auch da muss man viel mehr aus der Position heraus, dass man sagt, ich habe doch gar nicht mehr die Möglichkeit, ja. Und ich merke auch immer wieder in Beratung, und diese Frage stelle ich auch immer im neuen Buch, wer sagt denn, dass, wenn ich nicht zu Hause geblieben wäre, ich nicht die super App entwickelt hätte und damit Millionärin geworden bin? Warum wird
Absolut.
immer in meiner hypothetischen Karriere so getan, als ob ich an der Stelle stehen bleibe, ja. Aber es kann sich doch auch ganz anders entwickeln. Und das ist doch eigentlich die Frage, die man mit an den Tisch bringen muss. Wir wissen nicht, wie es in der Parallelwelt verlaufen wäre. Aber
Ja.
wir müssen doch irgendwas finden, wo sich beide drin wiederfinden. Und ich finde es ganz schlimm, dass diese Degradierung dann oft von der einen Seite erfolgt und Frauen dann auch dazu stimmen, ja, und sagen, ja, stimmt, ich mache ja eigentlich zu Hause auch nichts, hätte eh nicht mehr gehabt. Du bist diejenige, die hinterher alleine da steht. Frauen fangen nicht mit 45 nochmal an. Also diese Konstellation mag es auch da Ausnahmen geben, aber Frauen sagen nicht, okay, ich für das gleiche Leben nochmal, nur mit einer neuen Partnerin und neuer Familie. Das machen Männer, das machen Frauen nicht. Und du bist diejenige, die quasi durch diese Entscheidungen in vergangener Zeit Nachteile hat. Und da
Ja.
musst du dir klar sein, willst du die wirklich tragen? Warum?
Absolut. Da muss ein fairer Ausgleich her. Und da sind wir jetzt beim Thema Ehevertrag. Das ist ja, das haben wir jetzt schon immer mal wieder gedroppt, aber vielleicht mal für die Frauen, die komplett neu drin sind, was ist eigentlich ein Ehevertrag? Man hört da mal viel vorüber, vieles auch negativ. Hey, ich vertraue meinem Partner doch, ich brauche doch keinen Ehevertrag, der will mich doch nicht, der will doch nur das Beste für mich, haben wir schon drüber gesprochen. So sollte man generell nie denken, weil man weiß nie, wenn es auseinandergeht und die Gefühle raus sind aus dem Spiel, dann ist es eine ganz andere Sache. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein Ehevertrag? Wie würdest du es kurz und knackig jemandem erzählen, der noch gar nicht im Thema drin ist?
Ein Vertrag, den du mit deinem Partner schließt, in dem du individuell die Folgen deiner Ehe für den Fall der Scheidung und natürlich auch für den Fall des Todes regeln kannst.
Das klingt
Ehevertrag
sinnvoll.
ist jetzt erstmal, auch du, wenn du jetzt noch nie was von Ehevertrag gehört hast, heiratest mit einem Ehevertrag. Das müssen die ersten schon mal verstehen, dass eben das Ja-Wort beim Standesbeamten oder bei der Standesbeamtin dazu führt, dass du einen Ehevertrag schließt. Ja, und zwar den des Gesetzgebers, der sich Zugewinngemeinschaft nennt, der mit unterhaltsrechtlichen Regelungen verbunden ist, mit der typischen Versorgungsausgleichsregelung verbunden ist, den schließt du. So. Und alles, wenn ich von einem Ehevertrag spreche, dann rede ich von dem individuellen Ehevertrag, der eben von dem Gesetz abweicht, individuell eben auf die jeweilige Ehe angepasst.
Ja, da wäre es eine spannende Frage, wer macht diesen Ehevertrag? Ich habe nämlich auch schon mal von einer Frau in der Beratung gehört, da war der Kumpel des Ehemanns der Anwalt und sie hat da nie drüber gelesen, im blinden Vertrauen. Und dann kam die Scheidung und ja, das, was dort drinne stand, war komischerweise zu seinem Gunsten und zu ihrem Ungunsten. Also wie würdest du sagen, braucht man zwei Anwälte oder Anwältinnen jeweils für die beiden Parteien oder wie kann man dafür Sorge tragen, dass das, was da drin steht, auch fair ist? Weil häufig ist es ja auch sehr verklausuliert, ne, im Rechtsdeutsch geschrieben. Wie kann ich sicher gehen, dass ich da an alles gedacht habe?
Also erstmal zwingend brauchst du für einen Ehevertrag einen Notar, eine Notarin. Die brauchst du, ja? Sonst gibt es keinen Ehevertrag, jedenfalls nicht mit den Regelungen, über die wir hier sprechen, ja, die justiziabel geregelt werden sollen. So. Ob du einen Anwalt zusätzlich einschaltest, das bleibt jedem selbst überlassen. Ein Anwalt ist dein Interessenvertreter. Den Anwalt, den du beauftragst, der guckt sich deine individuelle Situation an. Der klärt dich auf und der sagt dir, was bedeutet das für dich im Worst und im Best Case? Und was kann ich machen, damit ich für dich den besten Ehevertrag bekomme, der dich schützt? Ja, so. Und wenn ich dich jetzt berate, dann sieht der Ehevertrag anders aus, als wenn ich jetzt deinen Mann beraten würde. Das ist einfach meine Aufgabe als Anwältin. Ich bin nicht dafür da, für Eheleute, das perfekte den perfekten Kompromiss auszuhandeln, sondern ich gucke einfach immer, was ist für dich am besten. Wenn du mir natürlich sagst, du, hör mal zu, das sind meine Vorstellungen und ich hätte das gerne so und so und du hast mich gerade darüber aufgeklärt, dass für mich beispielsweise es sehr sinnvoll wäre, dass ich in meinen Ehevertrag schreiben lasse, dass ich bis zum 12. Geburtstag des jüngsten Kindes nur Teilzeit arbeiten gehen werde. Ich weiß aber heute schon, dass ich gerne Vollzeit arbeiten gehen möchte. Vielen Dank für deine Information. Das brauche ich aber in meinem Fall nicht. Dann bleibt es natürlich dem Mandanten überlassen, meinen Vorschlag umzusetzen oder nicht. Ja, also damit man einfach mal auch so ein Gefühl dafür bekommt, für das Verhältnis Anwalt und Mandant. So, und du hast auch die Möglichkeit, dass du als Ehepaar zu einem Notar gehst, dem Notar sagst, das möchten wir gerne haben, das möchten wir regeln. Der Notar ist zur Neutralität verpflichtet. Ja, der muss eigentlich nur das umsetzen, was ihr haben wollt. So. In der Praxis ist es aber so, dass trotzdem nicht verstanden wird, was der Notar eigentlich meint, weil man eben dann doch zwei verschiedene Sprachen spricht, weil es auch gar nicht die Aufgabe des Notares ist, für dich jetzt das beste Ergebnis rauszusuchen. Ja, darüber musst du dir im Klaren sein. Das ist nicht sein Job. So, es gibt auch Notare, die geben dann mal den kleinen oder den ein oder anderen Hinweis. Ob das jetzt noch in ihr Aufgabenbereich fällt, darüber lässt sich auch diskutieren, ja. Aber das ist einfach so die Vorgehensweise. Also du brauchst den Notar, wenn du sagst, wir sind so gut, wir wissen, wir haben Frau Schlemmers Buch gelesen, wir wissen eigentlich alles, der Notar soll das jetzt nur noch umsetzen. Go for it. Aber die Frage ist doch, wenn du dann den Entwurf vom Notar hast, vorliegen hast, verstehst du, was da drin steht? Weißt du wirklich, was da drin steht? Und da kommt dann der Anwalt ins Spiel, der dir dann nochmal sagt, was heißt das denn für dich? Oder wenn ich jetzt, ich kann auch natürlich als Anwältin einen Ehevertrag ausarbeiten, aber Face the Facts, das kostet, ja.
Na klar.
Das kostet zusätzlich Geld. Das heißt, du hast dann nicht nur den Notar auf der Payroll, sondern auch noch den Anwalt. Und wenn dein Partner auch noch einen Anwalt haben will, hast du den auch noch da. Und das ist ja auch das, ne, sind wir einfach mal ehrlich, warum das eben auch oft nicht gemacht wird. So, Dienstleistung,
Ja.
jetzt hier im Fall Erstellung Ehevertrag, Überprüfung Ehevertrag, kostet Geld. Und ich würde sagen, das ist dann doch der Grund auch in der Praxis, warum dann der Anwalt eingeschaltet wird.
Das ist sehr spannend, wenn man überlegt, wahrscheinlich im Durchschnitt kann man sich viel mehr Geld bei der Scheidung sparen, wenn man vorher diesen Schritt getan hat. Also wahrscheinlich ist das Anfangsinvestment eines guten Ehevertrags wahrscheinlich viel günstiger als nachher in der Scheidung. Das ist, glaube ich, was viele nicht bedenken, oder? Also ich weiß nicht, kannst du mir ungefähr sagen, wie viel kostet dieser Aufwand, zum Notar zu gehen, einen privaten, also einen persönlichen, abweichenden Ehevertrag
Ich
zu
sage
machen?
mal von 4 bis 6-stellig. Ich habe auch schon einen Ehevertrag gehabt, wo ich 6-stellig abgerechnet habe. Ja, da kommt es ja auch immer darauf an, was ist vorhanden, was wird abgesichert. So, also das ist wirklich eine sehr große Bandbreite. Da können wir nach Gebühren abrechnen, können wir individuell vereinbaren. Das ist wirklich sehr individuell. Ja, ich kann das auch verstehen. Ne? Und die Frage, ist es mir das wert, jetzt hier in eine Absicherung zu investieren? Oder vielleicht sage ich ja auch, kann ja auch eine Variante sein, ganz ehrlich, dann lasse ich mir doch lieber den schlechtesten Ehevertrag der Welt vorlegen und gehe dann hinterher dagegen vor. Wenn ich dir jetzt sage, ja, es ist aber schwierig, dagegen vorzugehen, es ist immer ein individuelles Risiko, was du für dich kalkulieren musst, will ich das absichern oder nicht, ja? Ist es mir das wert, in so einem Ehevertrag reinzuschreiben, ich bekomme 4.000 Euro Unterhalt, in jedem Fall fix, darüber hinaus ist noch Verhandlungssache, ja, da kommen noch Gehaltsanpassungen, die heute noch nicht vorhersehbar sind, können noch mit eingerechnet werden. Das ist alles die Frage, was ist es mir wert, ja? Und natürlich, wenn du alles geregelt hast, ja, und zwar rechtssicher geregelt hast, so sollte es ja im besten Fall sein, dann hast du hinterher im Fall der Scheidung wirklich nur noch, dass du ja die Scheidung einreichen musst und dann deines Weges gehen kannst und das tatsächlich dann auch mit einem Anwalt machen könntest. Auch da gibt es für Eheleute niemals den gemeinsamen Anwalt, aber eine Scheidung ist mit nur einem Anwalt möglich. Und wenn alles geregelt ist, dann brauchst du ja jetzt auch nicht einen Anwalt mehr an deiner Seite. Das ist dann immer ja subjektiv auch, wie man sich da entscheidet.
Das heißt, du sagst nur, um es nochmal einfach runterzubrechen, wer einen individuellen Ehevertrag möchte, braucht dafür in der Regel einen Notar. Das ist erstmal eine neutrale Person, wo man zusammen mit seinem Partner oder seiner Partnerin hingehen kann. Aber in der Regel ist es nicht immer ausreichend, weil man einfach auch nicht dieses tiefe Verständnis über das, was dort drin steht, hat oder im Zweifelsfall lieber nochmal eine Anwältin oder einen Anwalt hinzuzieht, um seine Interessen wirklich zu sichern, dass man wirklich versteht, was steht da drin oder dass es auch wirklich richtig dort dokumentiert ist, was genau dein eigenes Anliegen ist. Aber das ist dann wieder was Individuelles, wo man eher in der Regel nur als Anwältin oder Anwalt einen der beiden Ehepartner interessentechnisch vertritt.
Richtig, genau. Also ob das jetzt immer die Regel ist oder ob das auch für viele als ausreichend empfunden wird, das soll jeder für sich entscheiden, ne? Aber einfach, dass die Aufgabenbereiche von Anwalt und Notar verstanden werden und dass man sich da eben auch keine Vorstellung macht, ne? Also der Notar erklärt dir die Rechtsfolge, was bedeutet das am Ende so. Und wenn du aber dann das nicht auf deinen Fall anwenden kannst, ja, dann hilft es dir auch nicht, wenn du sagst, aber ich dachte, das wäre anders. So, und warum sage ich das so ausführlich? Ich habe viele, die auch mein Buch lesen, auch in der Beratung. Aber ich merke dann doch immer wieder, was ja auch normal ist, weil das Wissen, was man ja sich in diesem Job aneignet oder was man dann auch hat, das ist ja nicht etwas, was jeder hat. So, und dann die Übersetzung auch davon, auch wie komplex der Zugewinnausgleich ist. Das ist einfach sehr, ja, komplex so. Und du musst gar nicht den Anspruch haben, dass du es immer verstehst. Ich möchte, dass Menschen selber sich Wissen aneignen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Aber natürlich dann auch ein Stück weit schützen und sagen, gut, am Ende die Sicherheit hast du dann nur, wenn du dann noch mal deinen Anwalt drüber gucken lässt. Und der dir erklären lässt, was heißt das eigentlich für mich?
Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zurückgekommen auf die Frau, die ich dir am Anfang vorgestellt habe, die jetzt frisch geschieden ist und jetzt in der Situation ist, als alleinerziehende Mama in einem Teilzeitjob weniger zu verdienen. Hätte es da eine Möglichkeit gegeben, von vornherein zu klären, also dass sie besser als jetzt gestellt ist, dass es irgendwie eine andere Regelung des Unterhalts gegeben hätte, dass sie auch die Möglichkeit hätte, in ihrer jetzigen Situation auch Vermögen aufzubauen, dass Hätte es da irgendwie eine sinnvolle Lösung gefunden? Hättest du da jetzt spontane Idee zu?
Gut, also ich weiß ja nicht, was jetzt irgendwie die wirtschaftlichen
Ja,
Verhältnisse sind.
klar.
Das ist ja wirklich jetzt ein sehr
Fiktives Beispiel,
allgemeiner
weil
Fall.
allgemein.
Aber was natürlich immer eine Regelung ist, ist eben, dass sie jetzt hier wahrscheinlich den Versorgungsausgleich zu ihren Lasten ausgeschlossen hätte.
Genau.
Ja, in dem Fall, das wäre schon mal etwas gewesen, wo man sagt, das hätte ihr genutzt. Dann auch eben Anpassung der Erwerbsobliegenheit. Wenn du mir gerade sagst, sie kann wegen der Betreuung des Kindes eben nicht Vollzeit arbeiten. Das heißt, ich habe ja dann da einen Unterschied. So, zwischen meinem Vollzeit- und meinem Teilzeitgehalt. Und die Aufstockung von dem Gehalt, die hätte man ja auch regeln können. Ja, dann kann man auch da wieder sagen, was regelt man? Regelt man ein fixes Gehalt oder einen fixen Unterhalt, eine fixe Unterhaltsrente, die du für x Jahre beispielsweise bekommst? Oder sagst du eben, ausgehend von dem Gehalt, was du zu der Geburt des Kindes eigentlich bekommen hättest, da wird dann der Rest noch aufgestockt bis zu dem, ja, 12., 13. Lebensjahr des Kindes, das ist auch immer wieder individuell, da hättest du natürlich was vereinbaren können, ja.
Also gibt es.
Oder auch da eine bestimmte Summe, ne, rückwirkend für die übernommene Care-Arbeit in der Beziehung, das kannst du ja auch machen, aber du musst es halt vereinbaren.
Also könnte man zusammenfassen, man kann theoretisch alles in so einen Ehevertrag reinschreiben. Es muss nur irgendwie Sinn machen und beide Partner, Partnerinnen aus dieser Beziehung müssen dem zustimmen. Das kann man so zusammenfassen. Also theoretisch sind alle Möglichkeiten, fixe Summen, Prozentsätze, irgendwelche fortlaufenden Zahlungen. Also da gibt es jetzt, sag ich mal, da sind alle Möglichkeiten da, es muss nur für beide nachher passen und vereinbart werden.
Richtig, genau. Und da brauchst du natürlich auch immer noch neben dem familienrechtlichen Aspekt auch noch einen steuerrechtlichen Aspekt, der auch mit berücksichtigt werden muss, ne? Also am Ende, was ist auch steuerlich alles möglich? Was können Eheleute vereinbaren? Auch da gibt es natürlich Grenzen, sodass du da auch ein Zusammenspiel hast. Also deswegen will ich da einfach diese Einschränkung nochmal machen. Ja, grundsätzlich ist familienrechtlich alles möglich.
Okay, das ist ja schon mal spannend zu wissen. Nun ist es ja leider auch ein sehr emotionales Thema und ich höre häufiger, wenn ich sage, hey, da solltest du echt nochmal mit deinem Partner drüber sprechen. Ich merke schon, es fühlt sich für dich nicht fair an. Es sieht auf dem Papier für mich nicht fair aus. Unterschiedliche Einkünfte, unterschiedliche Möglichkeiten. dann ist es häufig dieses, oh, ja, ich müsste das mal ansprechen, aber dieses Unwohlsein wird sehr häufig gespiegelt. Aber vielleicht hast du da so ein, zwei Tipps. Es sollte ja eigentlich nicht sein, die Person, die dir am nächsten steht, dass dieses Thema Finanzen, dass das so ein Dealbreaker ist, dass das so, da wird so drum rumgeschlängelt. Dabei ist es doch so präsent in unser aller Leben. Täglich gehen wir mit Geld um. Man kann es ja nicht wegdiskutieren und trotzdem wird es so versucht. Hast du da so ein paar
Ja,
Tipps vielleicht?
ich glaube, dass die Scham, die gerade Frauen bei diesem Thema haben, auch ja doch ein Stück auch durch unsere gesellschaftliche Prägung kommt. Und die Frage, die du dir immer stellen solltest, ist, warum oder wer ist denn der Preis, wenn du das nicht, wer zahlt den Preis, wenn du das nicht ansprichst? Ja, und was bist du am Ende? Und ist es dir das wert, dass du diesen Nachteil in finanzieller Hinsicht hast, aber auch die ganze Zeit mit so einem, wie du das gerade auch schon beschrieben hast, mit so einem unguten Gefühl lebst. Da ist irgendwas nicht fair, das fühlt sich nicht richtig an. Und das ist ja etwas, was immer da ist, was die Beziehung belastet. Und wenn du diese Dinge nicht ansprechen kannst, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Ja, also ich glaube, du solltest da schon kritisch in diese Punkte reingehen und ich glaube, das Grundproblem, warum es nicht angesprochen wird, ist, dass das Zu-Ende-Denken dieses Szenarios ja vielleicht dann darauf hinauslaufen wird, okay, wenn mein Partner mich nicht versteht, kein Verständnis hat und wir keine Lösung finden, was ist die Konsequenz? Möglicherweise die Trennung. Ja, und das ist etwas, wo auch ganz viele dann die Augen vor verschließen und es deswegen nicht machen. Und ich bin da wirklich Team gerade. Aus, raus, auch wenn es schwer ist, weil es wird ja nicht besser. Ja, du verschiebst das Problem, du verlagerst es in die Zukunft, ohne dass eine Besserung durch Zufall eintreten wird und du bist dann am Ende derjenige oder diejenige, die Nachteile dadurch hat. Und das würde ich nicht machen. Deswegen gibt es da eigentlich nicht so den Universaltipp, wie fange ich an, langsam so ein Gespräch vorzubereiten. Sag einfach, hey, es fühlt sich super ungerecht an. Wir müssen darüber reden. Finanzen sind ein Thema, das besprochen werden muss, wo wir gucken müssen, dass wir einen Konsens finden. Und sonst hat unsere Beziehung ehrlicherweise keine Zukunft.
Ja, es klingt so hart, aber ich bin da total deiner Meinung, weil im Endeffekt sagen viele Frauen, ja, ich möchte irgendwie so Konflikten aus dem Weg gehen, ich möchte die Harmonie wahren, aber du hast die ganze Zeit eine Disharmonie in dir selber. Du hast ja die ganze diesen Konflikt mit dir selber und gehst immer und immer wieder durch, du bringst sie nur nicht nach außen. Und ich meine, psychologisch ist es das Gleiche für dein Nervensystem, ob du einen Stress, einen Streit in dir selber führst oder ihn nach außen bringst. Also es hat genau die gleichen negativen Folgen, nur dass du dich zurücknimmst für, keine Ahnung, ne, für die andere Person und im Endeffekt ja nur die einzige Leidtragende bist. Währenddessen, weil du diesen Konflikt hast und am Ende finanziell. Also es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation.
Ja, für dich perfekt. Ja, ist es.
Ja, vielleicht jetzt mal, wenn jetzt Frauen sagen, oh Gott, Hilfe, ich habe schon so viele Situationen erkannt. Ich bin ja genau die Person, die das jetzt gerade hören sollte, aber vielleicht zu spät. Gibt es ein zu spät oder kann auch eine verheiratete Frau jetzt noch natürlich ins Gespräch gehen mit ihrem Mann so oder mit ihrer Beziehungsperson, aber kann man noch einen Ehevertrag im Nachhinein schließen? Ist das auch möglich zu sagen, man kann nachjustieren?
Kannst du immer machen. Du solltest auch deine Eheverträge, die du vor 20 Jahren geschlossen hast, vielleicht heute mal anpassen, weil die Situation sich verändert hat, die Lebensumstände. Das nennt sich dann Vertragspflege. Dir muss natürlich klar sein, dass du als verheiratete Frau, wenn du eine Anpassung im Ehevertrag haben willst oder aber einen Ehevertrag neu schließen willst, immer auch die Zustimmung des anderen brauchst, ja? So, das ist natürlich etwas, ja, was in der Praxis dann auch eben dazu führen kann, dass es dann keinen Ehevertrag gibt.
Ja, das glaube ich. Würdest du sagen, es gibt so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das würdest du jetzt auf jeden Fall gerne den Frauen da draußen mal kurz und knackig mitgeben. Darüber sollten sie auf jeden Fall nachdenken in Bezug auf Ehe, Trennung und Geld in einer Beziehung. So zwei, drei Punkte, wo du sagst, das ist dir wirklich wichtig, dass diese Kernmessage bei den Frauen ankommt.
Such dir niemals einen Partner aus, der nicht das gleiche Verständnis von Fairness hat wie du. Ja, das ist dein Untergang.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Das nehmen wir schon mal mit. Das ist top. Gibt es denn auch so klassische Red Flags, wo du sagst, wenn eine Mandantin zu dir kommt und sagt, mein Mann denkt so und so oder sagt das so und so, wo du denkst, wo du ein bisschen ihr sagen würdest, bitte, ne, lieber früher als später trenn dich. Das ist eine große Red Flag. Gibt es so Sachen, die du immer wieder hörst, wo du denkst, wenn Frauen das hören, dann gehen bei dir schon alle Lampen an?
Ja, das habe ich ganz oft in meinem Alltag.
Glaube ich.
Da muss ich immer schauen, ne? Du kannst ja auch nicht jedem sofort das direkt so ins Gesicht sagen, ne? Da
Natürlich,
sind ja auch
klar.
Existenzen hinter. Also ich bin schon sehr
Absolut.
direkt und würde jetzt auch niemandem erzählen, ach, arbeiten Sie mal weiter in der Beziehung. Es wird schon werden, wenn du eigentlich da sämtliche Alarmglocken leuchten siehst. Dennoch darf man nicht vergessen, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Und diese Erkenntnis, in was für einer Beziehung bin ich, die tut mir nicht gut. Es ist nicht fair, wie ich behandelt werde. Die musst du selber erkennen. Und du musst auch dann wirklich an dir arbeiten, diesen Weg gehen, um dann irgendwann den Absprung zu schaffen. Das kann ich dir nicht vorgeben. Es bringt auch nichts, wenn ich dir das sage, wenn dir eine Freundin das sagt, sondern dann der richtige Weg zu gehen, den entscheidest immer du, wann der richtige
Ja.
Zeitpunkt ist. So.
Ja, ich glaube auch dieses Fingerspitzengefühl, das eint, glaube ich, unsere beiden Jobs. So manchmal möchte man ja, wenn man das, man würde anders natürlich mit einer Freundin oder der Schwester sprechen, als jetzt mit einer Mandantin, mit einer Klientin. Aber manchmal merke ich selber diesen Impuls zu sagen, bitte. Trenn dich. Also ich sehe
Geh,
hier diese, ja,
geh.
gehe. Ich sehe diesen Cashflow-Chart und denke mir nur, oh nein, also ich höre auch keine Benefits durch diesen Mann. So warum?
Genau,
Aber
das
ja.
ist auch oft so, ne? Also passiert eigentlich gar nicht viel, wenn sie gehen.
Nee. Genau. Also sie
Ja,
ist finanziell nicht schlechter
so.
gestellt und hat nur weniger Stress im Leben.
Richtig, ja. Aber wie gesagt, der letzte Schritt, der muss dann immer noch von der Person selber kommen.
Absolut, es ist ja auch etwas Emotionales. Es ist ja teilweise, es ist ja keine objektiven, nachvollziehbaren Gründe, warum Menschen aneinander hängen, sondern irgendwelche tief verworrenen Emotionen und Glaubenssätze und Themen, die man aus der Kindheit mitgebracht hat über Beziehungen, wie die Eltern zueinander waren oder was für ein Männerbild man mitbekommen hat. Das sind ja wirklich so viele Themen und das ist, glaube ich, auch unser, weder deins noch mein Themengebiet. Da muss man dann wirklich so genau die richtigen Anstupser setzen, aber letztendlich ist ja jede Frau ihres Glückes Schmied und muss den Weg dann auch leider alleine gehen.
Leider ja.
Leider ja. Aber ich glaube schon, dass auch mit der Arbeit, die du machst, mit den Büchern, mit dem, was du teilst, dass sehr viele Frauen, das sieht man ja, sich super davon angesprochen fühlen und sich empowered fühlen, weil selbst wenn du es ihnen nicht direkt sagst in einem One-on-One-Gespräch, sondern eben sie es hören, eine allgemeine Botschaft, dass viele sich so individuell angesprochen fühlen, dass sie sagen, ja, das war so der letzte Schritt irgendwie. Hast du
Ja, ich
vielleicht.
habe auch letztens von einer Mandantin gesagt bekommen, ich brauche die Ohrfeige. Auch die Ohrfeige, damit ich jetzt weitergehen kann. Und ich möchte nicht, dass jemand mich in Watte packt, sondern lieber die harten Fakten und dann
Ja.
einmal Augen zu und durch.
Ja, absolut. Das kann ich gut nachvollziehen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten, aber letztendlich, ja, muss man dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das machen wir in der Regel gerne mit einer Frage. Und zwar würde ich gerne von dir hören, was ist es, was du über Geld verstanden hast, was du aber gerne früher gelernt hättest? Vielleicht schon Anfang, Mitte 20. Gibt es da so eine Sache, wo du sagst, oh mein Gott, hätte ich das früher gewusst, mein Leben hätte noch ein bisschen cooler oder noch ein bisschen besser laufen können.
Ja, wenn du den Zinseszinseffekt wirklich verstehst, ja, und nicht
Oh
nur
ja.
berechnen kannst, weil es in deinem BWL-Studium in der Klausur abgefragt wird, dann geht es dir auch jeden Fall besser, glaube ich, dass wir verstehen, dass Geld etwas Gutes ist, wobei ich noch nie eine schlechte Beziehung zu Geld hatte. Also ich habe kein schlechtes Mindset, was Geld angeht, sondern ich sehe Geld als etwas sehr Positives an, aber eben, dass Geld wunderbar arbeiten kann, sich vermehren kann und dass der Zinseszinseffekt wirklich real ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Learning. Das nehme ich gerne so mit und gebe das auch allen Frauen immer wieder weiter. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, heute haben unsere Hörerinnen mit allem super viel mitnehmen können. Also auch das Thema Ehe und Ehevertrag nochmal ganz anders beleuchtet. Wir hatten auch schon mal eine Folge darüber gemacht, ob letztendlich Ehe etwas Gutes oder Schlechtes ist. Im Endeffekt muss eh jede Person für sich selber bestimmen. Wir haben da auch keine Meinung zu, weil, ja,
Ich schon.
du hast das. Okay, dann erzähl, was ist deine Meinung? Ist die Ehe was Gutes oder was Schlechtes?
Ja, ich sage ja auch immer wieder, als Frau aus deinem Job auszusteigen, Kinder zu kriegen und nicht zu heiraten, ist so das Dümmste, was du machen kannst, ne? Weil dann hast du gar keine Absicherung. So.
Hm.
Und die Ehe zu verteufeln, weil man sagt, sie hält Frauen nur klein in bestimmten Rollenbildern. Nein, wir Frauen können doch selbst entscheiden. Wenn wir die Ehe verstanden haben, können wir
Ja,
sie nutzen, wenn wir sie brauchen. Und wenn
das
wir sie nicht
stimmt.
brauchen, dann lassen wir es einfach. Auch hier Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, ganz, ganz wichtig.
Sehr gut zusammengefasst. Ja, definitiv. Man sollte immer seine eigene Situation abchecken und schauen, wo gibt es letztendlich für einen selber mehr Benefits und weniger Nachteile. Und das sollte die richtige Entscheidung sein, auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall, dass du so offen wie immer über alles gesprochen hast. Ich glaube, das macht auch so deinen Charme aus und was auch so deine Followerschaft total an dir feiert, dass du immer so straight raus bist und Dinge auf den Punkt bringst. Und falls
Danke.
ihr da draußen, unsere Hörerin, noch nicht bei Saskia vorbeigeschaut habt, dann bitte sag, wo findet man dich? Was möchtest du unserer Community gerne noch mitgeben?
Wo findet ihr mich? Im Internet.
Sehr gut.
Ja, folgt mir gerne auf die Scheidungsanwälte. Mittlerweile mache ich auch super gerne TikTok, muss ich sagen.
Sehr
Das
cool.
sind aber zwei völlig unterschiedliche Communities. Es macht mir aber Spaß, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen freier.
Ja.
Und ja, ich kann euch, da mache ich auch wirklich ganz selbstbewusst Werbung für, meine Bücher nur ans Herz legen. Nimm dir endlich, was dir zusteht und hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Erscheint jetzt am 27. Mai.
Erstes Buch.
Das, was du in der Hand hältst, genau, mein erstes Buch. Das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst. Ich sage immer, mein Buch, mein neues Buch, nimm dir endlich, was dir zusteht, das sollst du vorher lesen, weil es da wirklich um so Themen geht. Wie wähle ich den richtigen Partner auf? Partnerschaft auf Augenhöhe? Was ist
Ja.
eigentlich fair? Sei unabhängig, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber warum auch Unabhängigkeit und Absicherung kein Widerspruch sind. So,
Ja.
Kinderfrage, das müssen wir Frauen entscheiden. Das sind
Ja.
alles Themen, wo ich sage, die klärst du am besten, bevor du heiratest. Ja. Und wenn du kurz vor der Hochzeit stehst oder aber eben auch schon verheiratet bist, dann lies bitte das Buch, was du gerade in die Kamera gehalten
Ja.
hast, das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst. Das ist rechtlich, das andere ist sehr, sehr viel Meinung.
Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall dieses Buch noch zu Ende lesen und auch dein neues Buch bestellen. Ich freue mich sehr drauf. Und
Vielen
ja,
Dank.
vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine
Danke
Inputs.
dir.
Und es hat mich
Danke,
sehr
liebe Anna.
gefreut.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ihr habt ein wirklich ein ganz hervorragendes Zeichen im Hintergrund. Gefällt mir sehr gut.
Danke dir. Dann macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Tschüss.